Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir blicken gleich zu Beginn der Sendung nach Montenegro, wo Langzeitmachthaber Djukanovic erstmals seit fast 30 Jahren eine Niederlage bei der Parlamentswahl hinnehmen muss. Wir fragen nach dem Tod einer inhaftierten türkischen Anwältin, nach den Reaktionen in Istanbul und feiern zum Schluss von Europa heute ein Jubiläum. 40 Jahre Solidarność. Belarus erinnert die polnischen Veteranen an ihre Zeit damals. Im Jahr 2006 trennte sich Montenegro endgültig von Serbien. Im Jahr 2017 trat die kleine Adria-Republik der NATO bei. Und bei all diesen Ereignissen war die Demokratische Partei der Sozialisten von Staatspräsident Milo Djukanovic an der Macht. Sie regiert das Land seit dem Ende des Kommunismus. Und Kritiker bzw. die Opposition werfen Djukanovic vor, das Land wie ein Familienunternehmen zu führen, korrupt und autoritär. Auf dem Korruptionsindex von Transparency International steht Montenegro noch hinter Belarus. Doch die Zeiten der uneingeschränkten Macht sind mit dieser Parlamentswahl von gestern wahrscheinlich vorbei. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Mit finsterer Miene schritt Staatspräsident Milo Djukanovic kurz nach Mitternacht vor die Kameras. Seine demokratische Partei der Sozialisten, die aus der kommunistischen Partei hervorgegangen und seit 1991 bei den Wahlen stets vorne gelegen war, musste einen deutlichen Dämpfer hinnehmen. Auf der Grundlage von Nachwahlbefragungen des Meinungsforschungsinstituts CMNI erzielte die Demokratische Partei der Sozialisten von Djukanovic knapp 35% der Stimmen und verlor damit 6% im Vergleich zu den Wahlen vor 4 Jahren. Das oppositionelle Bündnis für die Zukunft Montenegros kam diesen Angaben zufolge auf knapp 33%. Zusammen mit 2 weiteren Oppositionsgruppierungen könnte zum ersten Mal seit 1991 die Opposition die Regierungsmehrheit im 81 Sitze umfassenden Parlament bilden. Milo Djukanovic betonte, er wolle zunächst das offizielle Ergebnis der staatlichen Wahlkommission abwarten, das am Montag vorgelegt werde. Die Ergebnisse kommen immer noch rein. Es ist schwer, eine völlig zuverlässige Information mitzuteilen. In diesem Augenblick ist es klar, dass wir zusammen mit unseren traditionellen Koalitionspartnern derzeit 40 Mandate haben. Der Kampf um die Mehrheit der Mandate im Parlament dauert noch an. Wir werden abwarten, bis wir alle Ergebnisse aus den Wahllokalen bekommen. Und natürlich werden wir danach auch die offiziellen Ergebnisse der staatlichen Wahlkommission abwarten und danach wissen, was unser endgültiges Ergebnis ist. Djukanovics Rede wurde von seinen Anhängern immer wieder unterbrochen, von Sprechchören wir geben den Staat nicht her. Der 58-jährige Djukanovic war von wenigen Unterbrechungen abgesehen seit 1991 entweder Premierminister oder Präsident Montenegros. Er konnte sich bislang stets auf kleinere Koalitionspartner verlassen, die seiner Partei die notwendige Mehrheit im 81 Sitze umfassenden Parlament verschafften. Seine Partei sei unverändert die stärkste in Montenegro, rief Djukanovic seinen Anhängern zu. Wir werden die endgültige Auszählung der Stimmen abwarten, auch die offiziellen Ergebnisse der staatlichen Wahlkommission, um zu sehen, welcher der beiden politischen Seiten dieses entscheidende 41. Mandat gehört, was definitiv als der Ausdruck des freien demokratischen Willens der Bürger festgestellt wird, stellt für meine Partei das Gesetz dar, das wir bedingungslos respektieren werden. Die Oppositionspolitiker sprachen am späten Abend von einem Sieg sowie vom Ende der langjährigen Herrschaft Djukanovic. Aleksa Becic, Anführer der oppositionellen Koalition Frieden ist unsere Nation und Vorsitzender der Partei Demokratisches Montenegro.
Crna Gora više nije jedina zemlja na svijetu koja nikada nije smijenila vlast na izborima.
Montenegro ist nicht mehr das einzige Land auf der Welt, das die Regierung niemals bei Wahlen abgesetzt hat. Montenegro schreibt heute Abend Geschichte. 30 Jahre lang haben wir das erwartet. Ich wurde geboren, als dieser Mann, der letzte europäische Diktator, an die Macht kam. Ausschlaggebend für den Erfolg der Opposition dürften mehrere Faktoren gewesen sein. Erstmals hatte die einflussreiche serbisch-orthodoxe Kirche vor den Wahlen eindeutig Partei ergriffen und zur Wahl der Opposition aufgerufen. Sie sah sich durch das umstrittene Kirchengesetz bedroht, das die Besitztümer der Kirche Montenegro nationalisieren will. Monatelang hatten Tausende von Menschen gegen dieses Gesetz demonstriert, auch nach Lockerung der strengen Anti-Corona-Regeln. Viele Wahlbeobachter hatten angesichts der derzeit stark steigenden Neuinfektionszahlen mit einer geringeren Wahlbeteiligung gerechnet als den tatsächlichen 76%. Alexa Bečić von der oppositionellen Koalition Frieden ist unsere Nation. Wenn wir unter solchen Umständen inklusive der epidemiologischen Bedingungen einen so überzeugenden Sieg erzielt haben, stellen Sie sich vor, wie groß unsere wahre Stärke ist und wie sehr Montenegro unzufrieden war, wie sehr es für Veränderungen bereit war, wie viel es diese Veränderungen gewollt hat und wie es zu diesen Veränderungen gekommen ist, mit dem Bleistift in der Hand. Die drei oppositionellen Gruppierungen sind nach eigenen Angaben in der Lage, mindestens 41 der 81 Mandate im Parlament zu erringen. Damit könnten sie eine neue Regierung stellen. Djukanovic hatte sich im Wahlkampf stets als Garant für den Weg Montenegros in die Europäische Union präsentiert, die in diesem Jahr die Beitrittsverhandlungen mit dem Adria-Staat eröffnet hat. Am späten Sonntagabend formulierten führende Oppositionspolitiker, sie wollten aus Montenegro die, Zitat, Schweiz des Balkans machen.
Von der Parlamentswahl berichtete Clemens Fehrenkotte. Die türkische Anwältin Ebru Timtik hatte gehofft, mit ihrem Hungerstreik einen fairen Prozess zu erzwingen. Nun ist sie tot. Sie starb am Donnerstag nach 238 Tage währendem Hungerstreik. Die Juristin wurde im letzten Jahr in Istanbul wegen der angeblichen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu mehr als 13 Jahren Haft verurteilt. Wir wollen diesen Fall und einen weiteren zum Anlass nehmen, um zu fragen, wie sich die Situation in den Gefängnissen und vor Gericht seit dem Putschversuch in der Türkei entwickelt hat. Ich bin jetzt mit Karin Senz, unserer Korrespondentin in Istanbul, verbunden. Frau Senz, gab es Proteste nach dem Tod der türkischen Anwältin?
Oh ja, wir hatten die Beerdigung hier am Freitag in Istanbul und es sollte eben eine Trauerfeier in der Moschee geben. Die Polizei hat allerdings viele Trauernde offensichtlich nach Berichten von Reportern dort mit Tränengas verjagt und hat eben auch das Gebiet dann mit Wasserwerfern und abgeriegelt. Hubschrauber sollen dabei im Einsatz gewesen sein. Es gab aber auch politische Reaktionen, beispielsweise der CHP-Abgeordnete Tanrikulu hat auf Twitter geschrieben, Ebru Timtik ist vor unseren Augen in den Tod geschickt worden. Ein anderer Abgeordneter, Gerdo Paylan von der pro-kurdischen HDP, hat getwittert, Ebru Timtik ist von den Tyrannen in der Macht massakriert worden. Also so ziemlich heftige Töne. Es gibt aber auch europäische Reaktionen, beispielsweise vom Rat der Anwaltschaften der Europäischen Gemeinschaft, die in einem Brief an Erdogan von einem Schock schreiben und fordern, dass zumindest ihr Kollege Ünsal einen fairen Prozess bekommt. Auch er ist ja im Hungerstreik und auch die EU-Kommission hat sich zu diesem Fall geäußert, verlangt von der Türkei dringend Fortschritte bei der Rechtsstaatlichkeit und dem Schutz von Grundrechten.
Timtik hatte ja gehofft, mit dem Hungerstreik einen fairen Prozess zu erreichen. Hat sich an den Haft- bzw. an den Prozessbedingungen irgendwas in den letzten Monaten verbessert oder geändert, bzw. seit dem Putschversuch?
Nein, nicht wirklich. Das kann man zumindest in ihrem Fall nicht sagen. Sie haben es gesagt, einen fairen Prozess. Sie ist ja dann auch, sie ist im Februar in den Hungerstreik getreten und hat das eben dann später zu einem Todesfasten umgewandelt. Hat dann noch 30 Kilo zum Schluss gewogen, so berichten es zumindest ihre Freunde. Und noch im Juli hat ein Gericht verweigert, dass Timtik freigelassen wird, trotz angeblich eines Gutachten der Ärzte. Und später im Juli gab es dann eine Zwangseinweisung ins Krankenhaus und Anfang August hat das Verfassungsgericht es abgelehnt, nochmal sie freizulassen, eben obwohl sie da schon in einem ziemlich schlechten Zustand war.
Welche Rolle spielen in dem Zusammenhang die Anwaltsverbände?
Also man muss sagen, dass die Anwaltskammern in der Türkei eine sehr starke Rolle haben und oppositionelle Anwälte sehr engagiert sind. Wir erleben bei Prozessen, bei solchen politischen Prozessen, wo es um Terrorvorwürfe geht, sehr oft beispielsweise beim Kulturmäzen Kavala, dass da zig Anwälte sitzen. Das sind gar nicht alles seine eigenen Anwälte, aber die gehen dahin aus Solidarität, um einfach eben auch zu zeigen, dass sie das mit sich nicht machen lassen wollen, beziehungsweise mit ihrem Angeklagten. Und sie selber bezeichnen sich auch als die letzte Bastion der Unabhängigkeit Unabhängigkeit. Jetzt gab es im Juli eine Reform, die durchs Parlament ging, eben dieser Organisation der Anwaltskammern. Normalerweise ist es so, dass in den 81 Provinzen es nur eine Anwaltskammer gibt, beziehungsweise in 80 in einer zusammengeschaltet. Und wenn die mehr als 5000 Mitglieder hat, dann dürfen da jetzt noch weitere Anwaltskammern entstehen. Die AKP spricht von mehr Wettbewerb und einer einfacheren Organisation. Aber die Menschenrechtsorganisationen sagen eben, dass das Ziel ist, eben diese Kammern zu spalten und dass man eben auch die Unabhängigkeit und die Unparteilichkeit des Justizsystems dadurch untergraben will.
Hosan Jane, die deutsche Sängerin mit kurdischen Wurzeln, wurde kurz vor den Präsidenten- und Parlamentswahlen im Juni vor 2 Jahren in Edirne festgenommen. Im November desselben Jahres war sie dann wegen der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu 6 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt worden. Und am Donnerstag in dieser Woche wird der Fall wieder neu aufgerollt. Was steht da an?
Also es geht tatsächlich nochmal darum, ob sie zumindest mal aus der Haft entlassen wird. Denn Sie haben es schon gesagt, sie ist seit 2 Jahren in Haft und sie ist gesundheitlich stark angeschlagen, psychisch wohl auch stark angeschlagen. Und wir hatten erst vor ein paar Wochen den letzten Prozesstag, da war unter anderem auch ihre Tochter mit dabei, die selber vor kurzem noch in Haft war und jetzt das Land nicht verlassen darf. Und alle hatten gehofft, dass sie praktisch aus der Haft entlassen wird. Das ist nicht passiert und jetzt hofft man eben weiter.
Sind im Fokus der türkischen Justiz neben Künstlern, Anwälten und Publizisten auch noch andere Berufsgruppen?
Sie haben es gesagt, also Hosan Can ist eine Kölner Sängerin mit kurdischen Wurzeln. Wir haben erst im April bzw. Mai erlebt, dass eben auch 2 Mitglieder der Gruppe Yorum, einer Folkband, einer linken Folkband hier in der Türkei, gestorben sind, weil sie ebenfalls in den Hungerstreik getreten sind. Die Sängerin war 288 Tage in diesem Hungerstreik und ihr Bassist eben auch, der kurz danach gestorben ist. Nein, also es zieht sich durch viele Gesellschaftsschichten. Ich glaube, vor allem treffen diese harten Urteile eben Menschen, die tatsächlich auch Öffentlichkeit haben.
Nach dem Tod der türkischen Anwältin Ebru Timtik sprach ich mit unserer Korrespondentin Karin Sens in Istanbul über die Auswirkungen dieses Todes. Am 31. August 1980, also heute vor 40 Jahren, unterzeichnete der Werftarbeiter Lech Wałęsa das Danziger Abkommen. Die freie Gewerkschaft Solidarność wurde gegründet und damit begann das Ende des Kommunismus, nicht nur in Polen. Die Gewerkschaftler der polnischen Solidarność-Bewegung werden heute durch den Aufstand in Belarus wieder an die eigenen Kampfzeiten erinnert und das auch durch die Musik. Jan Paluk hat berichtet.
Mury, Mauern, war ein oft gesungenes Lied in der Zeit der Gewerkschaftsbewegung Solidarność, Solidarität in Polen in den 80er Jahren. Und deswegen staunten die, die dabei waren, nicht schlecht, dass sich die Protestbewegung in Belarus 40 Jahre später das ursprünglich aus Katalonien stammende Stück aneignete, in eigener Sprachversion. Ist die Protestbewegung in Belarus noch jung, so ist jene in Polen nach der Wende in verschiedene, einander oft feindliche Gruppierungen zerbrochen. Viele der einstigen Weggefährten reden schon lange nicht mehr miteinander. Bei Jarosław Holodiecki und Mieczysław Walkiewicz ist das anders. Der eine Warschauer Pensionsbetreiber mit liberalen Ansichten, der andere Arzt in einem Ort an der tschechischen Grenze und früher Abgeordneter der rechtskonservativen PiS-Partei. Beide waren Solidarność-Anführer in ihrer Region in Schlesien. Den 40. Jahrestag der Bewegung wollen sie trotz aller politischer Differenzen zusammen feiern. Und die Zeitreise in die eigene Vergangenheit, auf die sie Belarus mitnimmt, kommt da genau richtig. Denk dran, dass man in Belarus unser Solidarność-Lied singt. Reißt den Mauern ihre Gitterstreben raus, sagt Holodecki, der Liberale. Unsere Hymne. Ein wunderschönes Lied, meint Walkiewicz, der konservative Arzt. Geht ans Herz. Wir sind sehr stolz. Nach so vielen Jahren erinnert diese Bewegung an Solidarność, unsere gesamtnationale Bewegung. Sie rufen alle auf, auch die Polizisten, schließt euch an, so wie wir das damals gemacht haben. Wir sind eine Gesellschaft, eine Nation und zusammen wird es uns nur besser gehen. Und vielleicht erinnern auch umgekehrt die Belarussen, die Polen daran, dass Miteinander mehr bringt als jeder gegen jeden. Zbigniew Gluza von der Stiftung Karta, die das Wissen über Geschichte verbreitern will, meint: Die Polarisierung des Landes entsprang aus dem Hass und dem Gegeneinander der beiden großen Parteien im Land, was die ganze Gesellschaft vergiftet. Wenn Polen jetzt auf Belarus schaut und dem Land beisteht, dann sollte es vielleicht auch auf sich selbst schauen und überlegen, vielleicht sollten auch wir politischen Mechanismen den Dienst verweigern. Doch der Weg dahin ist weit. Denn anders als die beiden schlesischen Weggefährten feiert das politische Polen 40 Jahre Solidarność strikt getrennt. In Danzig, am Ort der historischen Leninwerft, vormittags die Liberalen mit Wende-Ikone Wałęsa, am späten Nachmittag im sicheren Abstand von 7 Stunden der PiS-nahe Staatspräsident Andrzej Duda. Beide Großparteien sind im Grunde Kinder der Bewegung von einst. Doch während die einen das liberale Erbe der Solidarność am liebsten streichen würden aus dem Gedächtnis, übersehen die anderen gern, dass es dort auch einen starken patriotisch-religiösen Zweig gab. Und so kennt auch die teilweise Wiederverbrüderung der beiden Solidarność-Veteranen aus Schlesien ihre Grenzen. Das wird deutlich, als Mieczysław, der PiS-nahe Arzt, einen anderen Solidarność-Hit anstimmt, Żeby Polska, auf das Polen Polen wäre. Denn der Sänger hinter diesem zweiten beliebten Lied aus Kampfestagen ist politisch nach rechts gerückt, sein Song oft zu hören bei Veranstaltungen der Kaczynski-Partei PiS. Und so setzt sein liberaler Ex-Kampfgenosse diesmal nicht mit ein, als Mieczysław beginnt.
Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską.
Jest!
40 Jahre Solidarność. Jan Palukat traf die Gewerkschaftler von damals. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie nach den Nachrichten meine Kollegin Monika Dietrich mit der Sendung Tag für Tag. Dort geht es um Kurt Scharf, den streitbaren Denker und pazifistischen Christen, den Berliner Bischof. An dieser Stelle geht Europa heute zu Ende. Am Mikrofon war Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.